Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde. Ich sage einmal mehr, liebe Fußballfans, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 84. Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Etwas ungewöhnlich, denn heute startet die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Japan in die WM. Und ja, für uns Grund genug, dass wir außerhalb unserer zweiwöchentlichen Freitagsfolgen ein WM-Special produzieren. Und das natürlich mit meiner geschätzten Kollegin. Ich sage einfach mal hoppla, spiel den Ball wieder rüber nach Darmstadt und sag moin moin Olivia.
Hallo Sebastian, Mosche, na?
Na, wie alles geht es? Gut?
Ja gut, danke und selbst hier.
Ja super.
Mitten in der Woche?
Ja, mitten in der Woche. Die WM läuft, ne? Und wir haben ein bisschen was vor.
Ja, du sagst es. Also wir haben heute ja auch einen spannenden Gast und die WM beginnt.
Freust du dich?
Ja, man muss ja sagen, vielleicht vorab, wir haben ja in unserem letzten Podcast schon einige über einige umstrittene Wettkämpfe berichtet. Wenn wir jetzt mal zurückdenken, ich erinnere mich da gerne an die Live-Gespräche mit Athletinnen und Athleten von den Olympischen Spielen in Peking. Ja. Oder auch das Gespräch mit Lea Sahai, die uns ja als China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung damals von den Menschenrechtsverletzungen in China erzählt hat. Mhm. Ja, aber um auf deine Frage zu kommen, so richtig freuen kann ich mich tatsächlich noch nicht.
Mhm. Ja, also das geht mir ähnlich, wobei es ist schon auch ein bisschen skurril, ne? Pressekonferenzen des FIFA-Präsidenten kurz vor der WM mit Themen, die man eigentlich gar nicht hören und gar nicht sehen will, die verbotene One-Love-Kapitänsbinde, dann die Diskussionen und Stellungnahmen des DFB, also alles so Dinge, die einen so ein bisschen auch von der Vorfreude abhalten. Vielleicht haben wir ja trotzdem die Möglichkeit, da ein bisschen was gegenzusetzen, oder?
Absolut, ja. Also ich bin mir sicher, mit unserem heutigen Gast gelingt es uns, ja, die ernsten Themen ein wenig in den Hintergrund rücken zu lassen und ja, die Vorfreude aufkommen zu lassen.
Genau so ist es. Dann wollen wir keine Zeit verlieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir möchten Ihnen gerne auch heute natürlich unseren Gast vorstellen und das rechtzeitig zum Anpfiff der ersten WM-Begegnung der deutschen Fußballnationalmannschaft. Unser Gast wurde 1976 in Gütersloh geboren und feierte vor wenigen Tagen seinen 46. Geburtstag. Die WM in Katar begleitete als Kommentator für Magenta TV. Das kennen Fußballfans natürlich. Und sie kennen ihn vor allen Dingen auch als ja, begehrten Kommentator und Experten für Europa- und Champions-League-Spiele. Ob Sky, Eurosport, RTL, Spox oder Kicker TV, er ist auf allen Kanälen ein sehr gefragter Mann. Das gilt übrigens auch für den ja, Tennissport. Er ist ausgewiesener Tennisexperte und kommentierte viele Jahre beispielsweise Weltklasse-Matches beim Grand Slam von Olympia oder beziehungsweise von Wimbledon, nicht von Olympia. Neben verschiedenen Journalistenpreisen hat er mit Steffen Freund oftmals einen sehr sympathischen Co-Kommentator an seiner Seite. Ja, er müsste uns jetzt zugehört haben und zugeschaltet sein. Wir gratulieren nochmal zum Geburtstag und sagen herzlich willkommen im Sportpodcast-Einwurf, Marco Hagemann.
Ja, ihr beiden, vielen, vielen Dank für die Glückwünsche fürs Erste und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern.
Ja, hallo Marco, schön, dass du heute bei uns bist. Auch von meiner Seite nochmal alles Gute nachträglich.
Dankeschön,
danke schön, Olivia. Ich hoffe, du hast gut gefeiert.
Ja, sagen wir mal so den Gegebenheiten entsprechend. Ich war ja während meines Geburtstages im Oman zum letzten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft und im Oman, sagen wir mal so, ist es relativ schwierig, auch an Getränke zu kommen, die durchaus förderlich sind für eine Geburtstagsfeier. Dementsprechend haben wir etwas reingefeiert mit einem kleinen Kuchen, der wurde organisiert von unserer Produktion und dann hat meine, ich sag's immer, bessere Hälfte Steffen Freund einen Tag später, als er ankam im Oman, noch eine Flasche Wein mitgebracht aus dem Duty Free. Dementsprechend konnten wir dann auch mit einem Gläschen Wein anstoßen. Das war ganz nett. Aber es war wirklich speziell mal was anderes, im Oman natürlich seinen Geburtstag zu feiern, aber es war ganz schön.
Absolut. Also ich wollte gerade sagen, das kann, glaube ich, nicht jeder behaupten, dass er im Oman schon mal Geburtstag gefeiert hat.
Nee, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt seit 8 Jahren bei RTL und zumeist ist es dann immer so gewesen, dass wenn ich Geburtstag habe am 15. November, dass dort auch immer Länderspielpausen waren und ich meistens mal mit RTL gefeiert habe, weil wir irgendwelche Nationalmannschaftsspiele übertragen haben und dementsprechend kam dann schon so ja auch mal Leipzig natürlich zustande, aber auch Armenien und jetzt Oman. Also das sind immer schon spezielle Momente und spezielle Orte tatsächlich. Aber ist auch schön.
Das ist die Kollegen und Kolleginnen zu feiern. Kleine Serie, bitte? Die Geburtstage des Marco Hagemann sozusagen, wenn man das so in Serie bringt. Mach weiter so.
Ja, ich bin gespannt, was so das nächste Ziel dann ist. Im nächsten Jahr, ob wir da auch eine Nationalmannschaft übertragen oder ob es tatsächlich dieser Überraschungsfall eintritt, dass ich dann zu Hause feiere mit meinen Freunden, meinen Bekannten, meiner Familie. Mal gucken, was dann nächstes Jahr so passiert.
Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, wo du nächstes Jahr dich rumtreibst zu deinem Geburtstag. Ich meine, wer dich kennt, weiß ja, du bist sehr viel unterwegs und wir wollen natürlich auch nachher auch nochmal auf das Spiel im Oman zu sprechen kommen. Aber jetzt vielleicht vorab erstmal ist es ja so, dass heute in wenigen Stunden die deutsche Mannschaft in das WM-Turnier in Katar startet. Und ja, auch wenn du natürlich arbeiten musst, die Frage, wie sehr hast du dich oder wie sehr freust du dich jetzt auf die WM in Katar?
Naja, ihr habt ja so im Eingang gesagt, vielleicht bringt uns unser heutiger Gast so ein bisschen WM-Euphorie. Es fällt mir unglaublich schwer, eine gewisse WM-Euphorie bei euch auch ins Haus zu bringen oder auch den Hörerinnen und Hörern irgendwie schmackhaft zu machen. Denn gerade was so in den ersten Tagen ja passiert ist, seit dem nicht erst seit dem Eröffnungsspiel, sondern also da reden wir ja schon über Wochen, Monate, auch über Jahre, wenngleich natürlich Katar im Blickfeld in den vergangenen Jahren gar nicht so war, sondern das ist ja im Grunde genommen erst in den vergangenen Wochen und Monaten ja in Anführungsstrichen explodiert, die Berichterstattung, ob jetzt Dokumentationen oder Beiträge oder Stimmen. Es wurde also immer lauter und immer energischer. Das überrascht mich dann natürlich dementsprechend nicht, dass eine gewisse WM-Euphorie nicht vorhanden ist oder nur vielleicht ja partiell vorhanden ist. Dann haben wir das Eröffnungsspiel gesehen, wo nach 20 Minuten im Grunde genommen sich das Stadion schon leerte. Wir haben die One-Love-Binden-Diskussion und das skandalöse Verhalten der FIFA erlebt. Also wir reden ja viel, viel mehr über politische Dinge, über ja von Seiten der FIFA, vor allen Dingen über nicht vorhandene empathische Dinge, über ganz, ganz wichtige Dinge wie Menschenrechte, wie Inklusion, wie Homophobie, und wir reden ganz, ganz wenig über das Sportliche. Dementsprechend fällt es mir echt schwer, selbst eine WM-Stimmung aufzubauen, auch wenn wir jetzt ein paar Stunden, Minuten vor dem Anschluss sind des ersten Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft, weil diese wichtigen Themen einfach die sportlichen komplett überlagern und zwar mit Recht. Denn das, was sich der Weltverband allein schon mit der Vergabe in das Land Katar erlaubt hat, ja, das sprengt natürlich schon alle Rahmen und alle Euphorie, die man normalerweise ja vor und während einer WM verspüren sollte.
Ja. Absolut. Also ich denke, das kann jeder gut nachvollziehen, Profi hin oder her. Und auch wenn du natürlich deinen Job schon jahrelang machst, ist es, denke ich, schwer, da die Euphorie rüberzubringen. Vielleicht zum Hintergrund, du kommentierst ja die WM von München aus für Magenta TV. Mhm. Und ja, in deinem Magenta-Team arbeitest du ja auch unter anderem mit den Moderatoren Johannes Bikerner und Anna Kraft, aber auch mit Experten wie Michael Ballack und den Brüdern Groß. Ja, sowie natürlich auch mit dem Kommentatorkollegen Wolf Fuß zusammen. Wie intensiv ist es bei euch Thema im Team oder wie intensiv redet ihr über die Ereignisse abseits des Platzes?
Ja, sehr intensiv. Kleine Randnotiz. Mein erster Einsatz war am Montag. Dort habe ich England gegen den Iran kommentiert. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und am Morgen des Montages kam ja dann das Statement raus, dass die FIFA verboten hat, den, ich glaube, 7 europäischen Nationen, die sich ja da committed haben, diese One-Love-Binde zu tragen, dieses Tragen halt zu untersagen und dieses Tragen halt zu verbieten. Und natürlich sind solche Themen komplett präsent, verpräsenter als, so jetzt sprechen wir mal über als Beispiel England, wie analysieren Sie mal ein bisschen sportlich, wie spielen Sie eigentlich und wie spielt eigentlich der Iran oder wie spielt eigentlich, keine Ahnung, Argentinien und so weiter und so fort. Das sind absolut präsente Themen, ohne natürlich nicht zu vergessen, dass wir eben noch den sportlichen Bezug ja auch noch herstellen wollen und auch müssen. Ich meine, ich glaube, alles gehört natürlich zur journalistischen Berichterstattung. Ich finde es auch komplett richtig, dass wir berichten, dass wir dann auch laut sind, dass wir es einordnen, dass wir es kommentieren. Denn wenn wir das alles gar nicht tun würden, ich weiß nicht, was dann weiter passiert in Katar, auch wenn man immer wieder sagen muss, das sagen ja auch Menschenrechtsorganisationen, dass es durchaus neue Gesetze gegeben hat in den vergangenen Jahren, die auf einem scheinbar wohl richtigen Weg sein. Aber was passiert dann immer so nach der Weltmeisterschaft? Das ist ja immer so die Frage. Wird dann auch noch weiterhin genau hingeguckt? Ich meine, wir kennen das ja alle. Es gibt immer Themen, die gerade so präsent sind. Und dann braucht man auch nur in die Zeitungen schauen, online schauen. Man braucht nur in die Nachrichten schauen. Der Ukraine-Krieg, der immer noch leider Gottes tobt und wo jeden Tag Menschen sterben, weltweit passiert, permanent irgendetwas und gerade so der Ukraine-Krieg, um das mal so als Beispiel zu nehmen, wandert gerade auch ein bisschen nach hinten, weil gerade wir über die Themen reden, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden, leider Gottes die so wichtigen politischen Themen unter anderem. Und aber nochmal, wir reden da sehr intensiv drüber, wir uns beschäftigt das natürlich auch, und als ich dann England gegen den Iran kommentiert habe, da rede ich ja nicht über die One Love Binde, sondern dann schaust du die iranische Nationalmannschaft an. Wir wissen alle, was Fürchterliches passiert im Iran, dieses brutale Mullah-Regime, das die Freiheitsbewegung versucht, irgendwie niederzuprügeln, niederzuschießen, zu inhaftieren, mit Todesstrafen zu belegen, und dann stehen da die 11 Männer der Nationalmannschaft und singen die Nationalhymne nicht mit, was natürlich ein ganz klarer, deutlicher Affront ist gegen das Regime und eine gleichzeitige Solidarität mit der Freiheitsbewegung.
Wusstet ihr das eigentlich vorher? Wusstet ihr das, dass sie nicht singen werden?
Nee, also ich habe auf so eine Eventualität bereitest du dich natürlich vor, ne? Und es wurde schon irgendwo mal thematisiert, wenngleich man ja auch sagen muss, die Nationalmannschaft des Iran war ja vorher beim Präsidenten. Das kam in der Gesellschaft gar nicht gut an, dass man sich da noch ablichten lassen hat mit dem Präsidenten Raisi. Und dann singen die nicht. So. Und wenn diese unglaubliche mutige Aktion dieser iranischen Nationalmannschaft erlebt hat, mir ist es eiskalt über den Rücken gelaufen, da ist eine One-Love-Binden-Diskussion. Nochmal, ich will das gar nicht kleinreden. Aber die ist ja so mutig, viel, viel mutiger als eine One-Love-Binden-Aktion, weil wir wissen alle nicht, welche Strafen möglicherweise folgen. Alle haben Familien im Iran. Was passiert mit denen? Also das ist eine Aktion gewesen, die vielleicht nochmal eine ganz andere, nicht nur vielleicht, sondern die hat eine ganz andere Ebene, als jetzt kurz darüber zu diskutieren, wie schlimm es eigentlich ist, dass die Verbände in Europa eingeknickt sind von der FIFA, weil sie die One-Love-Binde nicht tragen können und wollen und sollen. Das ist schon wieder eine ganz andere Ebene. Und das sind Dinge, die beschäftigt einen natürlich auch. Und das während eines sportlichen Ereignisses, während des zweitgrößten sportlichen Ereignisses nach Olympia, das ist schon einmalig, und hab das so in der Form natürlich auch noch nie erlebt.
Glaube ich, ja. Also da stelle ich mir es auch unfassbar schwierig vor. Als Kommentator bist du natürlich, sage ich mal, der Neutralität verdammt. Als persönlicher Mensch, sage ich jetzt mal, ab von deinem Job, musst du natürlich deiner Meinung und deinen Gefühlen in dem Fall, musst du, sage ich mal, Stille bewahren. Da stelle ich mir einfach schwer vor, den Job so durchzuziehen. Und da vielleicht auch an der Stelle, gibt es bei euch intern von Magenta, von Kommentatoren, aber auch Expertenseite irgendwie ein geplantes Zeichen oder eine Reaktion auf die Missstände in Katar?
Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ja, jetzt nenne ich mich natürlich Sportjournalist. Und ich habe diesen Beruf von der Pike auf gelernt und bin dann zum Kommentator geworden. Aber wenn mich einer fragt, was ich beruflich mache, ich bin Sportjournalist. So, und als Journalist habe ich natürlich sehr, sehr, sehr nahen Bezug zum Sport. Ich bezeichne mich ja selbst als Sportnerd. Vielleicht gucke ich mir jetzt nicht die rhythmische Sportgymnastik an, aber viele, viele andere Sportarten und bin da sehr interessiert. Aber, und jetzt kommt das große Aber, natürlich weiß ich ja auch, weil ich auch da interessiert bin, was in dieser Welt, die in so einer Disbalance ist, gerade abgeht. Und ich informiere mich darüber, weil ich auch politisch sehr interessiert bin. Und dann, glaube ich, kann ich mir das schon auch anmaßen, gerade weil ich einen Kommentar ja absetze, begründend zu Dingen auch Stellung zu beziehen. Damit muss ich nicht immer jedermanns Meinung oder jeder Frau Meinung treffen, ist ja klar. Ne? Also ich will ja nicht jedem recht machen, ich kann es ja auch gar nicht jedem recht machen. Aber diese Möglichkeit, die besteht natürlich auch. Und wenn ich so einen Fall habe wie eben am Montag mit der iranischen Nationalmannschaft, nehme ich mir auch das Recht raus, meine menschlichen Gedanken, meine menschlichen Werte, die ich besitze, auch kundzutun, und kann das einfach nur honorieren und finde das unglaublich bemerkenswert, wie sich die iranische Nationalmannschaft dort, ja, wie soll ich das sagen, präsentiert hat, mit einem stillen Protest, der natürlich ein sehr lauter Protest ist, dann auch in der Heimat, in der eigenen Heimat, weil ich mich halt vorher schon auch mit einigen besprochen habe, unterhalten habe, die vielleicht noch näher dran sind an diesen Ereignissen, mit Kolleginnen und Kollegen auch mal gesprochen habe, die vielleicht in der politischen Redaktion arbeiten. Also das steht mir ja weiterhin zu, aber es sind jetzt nicht irgendwie, das wüsste ich auf jeden Fall nicht, irgendwelche Zeichen oder Signale verabredet worden innerhalb unserer Redaktion bei Magenta TV, die wir nach draußen senden, sondern wir versuchen das so gut wie es geht mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort so abzubilden, wie es gerade dort vor Ort von sich geht.
Mhm. Das heißt auch, ich denke jetzt noch mal kurz, was das Thema Zeichen angeht, an Claudia Neumann, die ja beim ZDF vor ein paar Tagen das T-Shirt und auch die Armbinde so getragen hat. Das sind dann auch Sachen, die ihr quasi hinter den Kulissen so auch erst mitbekommt, so wie wir sie hinter dem Bildschirm mitbekommen, oder?
Ja, ja, absolut, ja. Also ich habe das auch gesehen und ich finde, ist eine individuelle Entscheidung. Sich dort so hinzusetzen und zu symbolisieren, wie es Claudia getan hat. Ich finde das auch völlig legitim. Ja, also ich habe jetzt schon Stimmen gehört, naja, das ist man nicht wichtiger nehmen, ne, als man ist und so weiter. Nee, das ist ein Statement von ihr, das ist individuell ihre Art, das so zu dokumentieren, zu präsentieren, und das finde ich auch vollkommen okay, und find das auch mutig im Übrigen. Ne? Wer weiß, was da so im Hintergrund dann passiert. Man hört ja auch schon, wie strikt dort die Regeln sind und wie manches Eingreifen auch wirklich gerade so am Rande unserer Form von Legalität eigentlich ist. Ich glaube, da sind sie nicht so wirklich zimperlich in Katar. Wenn man weiß, welche Werte in Anführungsstrichen sie leben. Also das ist eine mutige Geschichte gewesen von Claudia. Ich finde sie gut, ich kann das nur respektieren und finde das toll. Aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden tatsächlich, ob er nach außen dieses Signal sendet. Ich kann das im Kommentar machen, ich kann das auch ab und an in Social Media Kanälen auch machen. Ob man das da permanent immer machen muss, das wage ich dann immer so zu bezweifeln, um auf jeden Zug draufzuspringen und bei jedem Thema seine Meinung zu sagen in der Öffentlichkeit. Ich finde, das kann man dann auch im kleinen Rahmen machen und muss es nicht immer nach außen transportieren und meinen, so, jetzt sage ich auch noch was dazu. Dazu halte ich mich auch nicht für zu wichtig, das so in der Außendarstellung, sondern kann das auch dezidiert mal einstreuen, und natürlich habe ich auch mal zur Ukraine was gesagt, aber ich springe jetzt auch nicht auf jeden Zug auf, sondern kann das allen voran in meiner öffentlichen Arbeit auch hier und da tun, gerade im Kommentar, und das habe ich so zum Beispiel am Montag ganz klar gesagt, wie stark es ist, von den Engländern wieder aufs Knie zu gehen. Das Black Lives Matter Motto, das sie auch in der Premier League vorleben. Also ganz klares Signal auch gegen Rassismus, gegen Homophobie zu senden, wie mutig es ist, was die Iraner gemacht haben. Und damit, glaube ich, sende ich persönlich, wenn ich so ein Statement abgebe, mit Wertung genug aus und muss das nicht noch groß verteilen in den Social Media Kanälen, weil ich dann sage, also man kann es auch ein bisschen sensibler machen für meine Art, ne, für meine individuelle Art und muss dann nicht immer den ganz großen Schreihals machen, wie vielleicht manche andere. Aber was Claudia gemacht hat, fand ich großartig.
Da muss ich dann jetzt aber nochmal ein Beispiel anbringen. Also wahrscheinlich ist mir die Antwort klar, aber Christina Graf wird ja jetzt als erste Kommentatorenfrau bei der ARD eine Männer-WM kommentieren, was natürlich im Zuge von dem Austragungsort Katar auch im Hinblick auf Frauenrechte, finde ich, ein tolles Zeichen ist, denke ich, ist, ja, bin ich deiner Meinung, dass, bist du meiner Meinung, dass das ein tolles Zeichen von der ARD ist in diesem Zuge?
Ja, absolut. Ich meine, Claudia hat für das ZDF ja schon getan, bei der WM in Russland, wenn ich mich nicht irre. Jetzt zieht die ARD nach mit Christina Graf, die ich ja persönlich sehr schätze und wir uns ja schon seit vielen Jahren kennen, die ja auch bei RTL beziehungsweise bei RTL Plus auch die Europa League kommentiert, die ich von Sky-Zeiten noch kenne. Also wir kennen uns schon echt ein paar Jahre und sie hat das total verdient. Und na klar ist das ein richtiges Zeichen, auch Christina Graf kommentieren zu lassen. Ich glaube aber, sie hätte sowieso kommentiert, egal wo die WM stattgefunden hätte. Dass es jetzt möglicherweise noch so eine, ja, Brisanz ist vielleicht das falsche Wort, aber natürlich jetzt so eine WM in Katar ist und Christina die Möglichkeit hat, für die ARD zu kommentieren, das ist dann eben dem Zeitpunkt jetzt geschuldet. Aber ich bin fest davon überzeugt, aufgrund ihrer Qualität, die sie da hat, dass sie auch kommentiert hätte, wenn die WM beispielsweise in Spanien stattgefunden hätte. Ich finde das toll. Ich kann nur sagen, Glückwunsch, Christina, und das wird sie toll machen. Ich weiß, dass sie sicherlich nervös sein wird und angespannt sein wird, aber das wird sie bravourös meistern, da bin ich mir sicher.
Ja, ja, wir freuen uns auch schon drauf. Und ja, es hat auf jeden Fall ein zusätzliches Gewicht. Ich glaube, das können wir festhalten. Du hattest jetzt gerade Social Media angesprochen. Da würde ich gerne auch noch mal kurz nachhaken vor dem Hintergrund, dass wir jetzt in den mehr als 80 Folgen auch schon den einen oder anderen Kommentator hier bei uns in unserer Reihe Einwurf hatten und haben dann auch immer so ein bisschen nachgehört, wie denn Kommentatoren auch so mit der Beurteilung von Fans umgehen. Also ich denke zum Beispiel an Tusche oder an Martin Groß, die dann eben auch nach ihren Kommentierungen oder Expertenrunden zum Teil sehr positive, aber auch sehr, sehr negative oder auch sehr kritische Äußerungen über Social Media erfahren müssen. Guckst du dir sowas an? Also schaust du rein und wie gehst du damit um?
Ja, klar schaue ich rein. Also sonst, also ist auch alles offen, jeder kann kommentieren und jeder kann mir eine Nachricht schreiben, hat dann nichts blockiert oder so, um vielleicht eine eigene Oase weiterzuleben. Ja, ich schaue da rein, aber ich sehe das wirklich, weil ich meinen Beruf ja schon sehr lange mache, sehr entspannt. Und zwar, das meine ich damit, dass ich sowohl positive nicht überbewerte und genauso handle ich das mit negativen Kommentaren. Auch die bewerte ich nicht über. Und wenn ich dann mal so sehe, wenn ich Nationalmannschaft kommentiert habe oder Eintracht Frankfurt, mal so als Beispiel dieses Finale in der Europa League in der vergangenen Saison.
Ja.
Genau, da gucken dann 10 Millionen Menschen zu und dann guckst du dir, keine Ahnung, Instagram, Twitter und Facebook an und dann rechnest du mal zusammen, sowohl positive als auch negative Reaktionen und dann kommst du mal vielleicht im äußersten Fall auf vielleicht, I don't know, 400, 500, die darauf reagiert haben. Und da muss ich dann immer sagen, ja, wo ist denn die Relation? Also 500 gegenüber 10 Millionen Zuschauern. Dann ist doch ganz klar, dass ich dann immer sage, wie viele haben übrigens die Social-Kanäle und wie wichtig muss man sie überhaupt nehmen? Also nur für meinen Part in dem Moment. Ja. Und dann komme ich schnell, sehr schnell zum Schluss, na, natürlich nicht so wichtig, weil über 9,9 Millionen gar nichts geschrieben haben. Die haben sich vielleicht zu Hause geärgert und behalten das in ihren vier Wänden und erzählen das vielleicht an ihren Freunden oder Familie. Ich kann den Hagemann nicht hören, aber der Hagemann ist super, je nachdem, wie man es ausrichten will. Aber ich finde, man muss immer noch die Relation betrachten und dementsprechend bewerte ich das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung überhaupt nicht über. Und ja, also ich habe da keine schlaflosen Nächte oder habe dann irgendwelche Jubelposen, die ich mache zu Hause, wenn einer sagt, du bist der Beste. Also von dem her gehe ich da sehr, sehr entspannt tatsächlich mit um, weil ich weiß, gerade Sport, gerade Fußball lebt von Emotionen. Und in dem Moment, in dem sich einige gemüßigt fühlen, irgendetwas abzusondern, ja, mein Gott, das gehört dann einfach dazu. Ich glaube, da muss man tatsächlich drüber stehen, weil ich eben schon mal gesagt habe, mein Ansinnen ist es ja nicht, es jedem oder jeder recht zu machen. Ja. Will ich nicht, kann ich nicht und werde ich auch niemals tun.
Absolut. Und auch ein schönes Beispiel mit den 10 Millionen, das richtet sich dann an so die Social-Media-Menschen, die dann irgendwie, für die eine Welt zusammenbricht, wenn da mal ein negativer Tweet irgendwo auftaucht. Wir möchten gerne unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitnehmen, auch in deine Arbeit. Also Olivia hat es ja auch schon angesprochen und du hast bestätigt, dass ihr von München aus agiert. Ihr zeigt alle Spiele der WM mit Magenta und wir würden gerne mal so ein bisschen die Zeitreise mitverfolgen. Seit wann steht euer Team und wie lief diese Vorbereitung auch mit diesem Team, dass ihr jetzt quasi so schlagkräftig 64 Spiele, ist ja nun wirklich eine Wucht, dann aufgestellt seid?
Ich glaube, das steht schon sehr, sehr lange. Wir haben ja im Grunde genommen, nagelt mich bitte nicht fest, weil ich es nicht ganz genau weiß, weil wir natürlich unglaublich viel Personal haben, auch im Hintergrund. Es sind ja nicht immer nur die Moderatorinnen und Moderatoren oder die Kommentatorinnen und Kommentatoren, sondern wir haben ja auch die Redaktion dahinter, wir haben die Produktion dahinter, wir haben die Techniker dahinter. Wir haben ja ein großes Event bei Magenta TV schon im vergangenen Jahr gemacht mit der Europameisterschaft 2021.
Ja.
Und ohne es genau zu wissen, aber wenn ich mir so die Gesichter anschaue, die ich Montag dann alle gesehen habe, viele kenne ich schon seit unglaublich vielen Jahren. Mit vielen habe ich früher schon angefangen beim deutschen Sportfernsehen, heutzutage Sport 1. Mhm. Alle sind dann dem Sportjournalismus treu geblieben. Da stand ja das Team schon und ich glaube, dass viele von denen, die vor einem Jahr schon diese Produktion mitbetreut haben, mitbegleitet haben, auch in diesem Jahr mit dabei sind. Und ich weiß das jetzt so seit, also dass man mich wieder haben wollte, das weiß ich jetzt ja seit einem knappen Jahr tatsächlich, also seit Ende vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres, da hat man mich dann kontaktiert, ob ich mir das vorstellen könne und habe da erstmal ein bisschen drüber nachgedacht, weil ne, Thema Katar, mache ich das nicht, kann ich mich da irgendwie in irgendeiner Form identifizieren mit der Fußballweltmeisterschaft. Bin dann aber eben zum Schluss gekommen, ja, wir müssen darüber berichten und ich muss auch meinen Job nachgehen, aber werde sicherlich den kritischen Blick auf diese WM nicht verlieren. Also ich glaube, es ist schon sehr, sehr lange klar, wer da mitarbeitet.
Ja. Ja, und so die Vorbereitung, also in Bezug auch auf Dienste, wer welches Spiel macht, wie man sich sozusagen dann auch in den Teams arrangiert. Seit wann laufen da die Vorbereitungen?
Auch schon seit Monaten. Also ich weiß, glaube ich, schon meine Spiele wurden kommuniziert, ich würde sagen September, roundabout. Ja. Mhm. Doch ja. Schon, ja. Ich habe dann einmal muss ich mal kurz tauschen, weil ich Ende der Woche am Freitag am Samstag noch den Davis Cup mit kommentieren werde für Servus TV. Mhm. Und da musste ich ein Spiel tauschen, aber das steht schon für viele, egal ob jetzt die 90 Minuten, wir haben auch so ein Taktik-Feed, ne? Das steht schon seit einigen Wochen tatsächlich fest, wer welche Spiele macht, um sich ja auch sukzessive ein bisschen darauf vorzubereiten, aber so die richtige Vorbereitungsphase, die konnte ja im Grunde genommen erst so in den letzten Tagen losgehen. Dass man dann auch mal so ein paar Nachtschichten tatsächlich mal einstreut, weil wir ja noch Bundesliga hatten, wir hatten Champions League, ich war auch bei der Nationalmannschaft im Oman, dementsprechend sind es immer lange Tage.
Ja, klar. Ja, du sprichst es an, du warst noch unterwegs im Oman, das letzte Vorbereitungsspiel, ein 1-0 und gleichzeitig auch nochmal verbunden damit die Frage, gibt es denn noch irgendeine Option, auch nochmal wieder Richtung Katar zu fliegen, wenn es denn beispielsweise für die deutsche Mannschaft dann bis ins Halbfinale oder sogar ins Finale reichen sollte? Gibt es da irgendwelche flexiblen Variablen auch für euch als Magenta-Team?
Nee, also meine Person, also ich werde in München bleiben tatsächlich, werde dann eins von den zwei Halbfinalspielen noch machen, dann ist für mich erstmal Urlaub. Wolf Fuß wird die deutsche Nationalmannschaft begleiten, dann bis zum Ende, der wird auch das Finale dann kommentieren, egal ob die deutsche Mannschaft das erreicht oder nicht, der bleibt dann vor Ort. Auch als einziger Kommentator, also da gibt es jetzt keine keine Gedankenspiele seitens Magenta TV, da das Team, das schon in Katar ist, zu verändern, zu verstärken oder so. Das wüsste ich jetzt nicht. Das müsste man natürlich dann mit den jeweiligen Verantwortlichen besprechen. Aber ich weiß, dass ich in München meine insgesamt 10 Spiele am heutigen Abend, mache ich noch die Belgier gegen Kanada. Mhm. Dann sind 7 Vorrundenspiele und dann die 3 K.O.-Spiele. Und dann war es das für mich bei der Fußballweltmeisterschaft.
Ja, also klare Diensteinteilung schon. Trotzdem nochmal nachgefragt, du sprichst Wolf Fuß an, der ja im Prinzip als Top-Spielmann bei Sky sozusagen auch einen großen Job, einen Riesenjob immer macht und ja auch so ein bisschen das Privileg hat, sich die Dinge aussuchen zu können. War das in eurem Fall jetzt mal mit Magenta auch so?
Nö, also bei mir war es jetzt nicht der Fall. Bei mir wird es der Fall sein, sicherlich in Absprache dann mit den Verantwortlichen, möglicherweise auch mit Wolf Fuß, das machen wir im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Mhm. Gut, er wird das solche Spiel machen. Und ich darf sicherlich mir dann das zweite quasi dann immer aussuchen. Aber so Gruppenspiele nicht. Ich bin da auch total entspannt tatsächlich. Ich glaube, wenn wir das Gespräch geführt hätten vor, I don't know, vielleicht 5 bis 8 Jahren, wäre ich vielleicht noch ein bisschen knauseriger gewesen. Mittlerweile muss ich sagen, natürlich würde es mich freuen, ein WM-Finale zu kommentieren oder ein EM-Finale oder ein Champions League-Finale. Aber jedes Spiel hat ja seine Berechtigung. Gehen wir mal ein bisschen auf Sportliche. Und ich habe das große Privileg gehabt und habe das immer noch, diesen Job als Fußballkommentator oder als Sportkommentator jetzt seit fast 20 Jahren auszuüben. Und ihr wisst ja auch, es ist immer so ein bisschen rechteabhängig, ne? Wo bist du eigentlich gerade? Die Bundesliga wird alle 4 Jahre vergeben, Europa League, Champions League alle 3 Jahre. Dann bist du abhängig davon, mag dich der Chef oder die Chefin, ne? Oder ist die Nase vielleicht doch ein bisschen zu krumm oder bist du doch vielleicht ein bisschen zu alt schon oder zu jung, keine Ahnung. Mhm. Ist die Stimme okay? Ja, nein. Also solche Dinge spielen natürlich auch mal eine Rolle. Ich habe das große Privileg gehabt, Eintracht Frankfurt zu begleiten. Zu diesem Europa-League-Sieg, ich habe Eintracht Frankfurt jetzt zum ersten Champions-League-Sieg mit kommentieren dürfen, Auswärtssieg in die K.O.-Runde der Champions League. Das sind ja auch unglaublich tolle Erlebnisse. Ich durfte vor 8 Jahren die ersten WM-Qualifikationsspiele oder EM-Qualifikationen, war es ja damals, der deutschen Nationalmannschaft kommentieren für RTL als amtierender Weltmeister. Also ich weiß nicht, ob immer so das hehre Ziel ist, dann ein ganz großes Finale zu kommentieren. Ja, es wäre schön, aber es müssen unglaublich viele Dinge zusammenkommen. Man muss ja nur einfach mal schauen auf die WM-Historie. Deutschland ist 4-mal Weltmeister geworden. Es gab 4 verschiedene Kommentatoren. That's it. Das war's. Seit 1954. So, es ist schon mal eine lange Zeit. Also muss da sehr viel zusammenkommen. Ich genieße da jedes Spiel. Genieße da auch mein Hobby, das ich zum Beruf machen durfte. Und wenn es dann so sein sollte, dass sich mal die Chance ergibt, ein Finale, Champions League, WM, EM zu kommentieren, dann würde ich mich super drüber freuen. Aber ich habe jetzt einige Europa League Finals machen dürfen im Free TV für RTL. Das waren auch tolle Spiele, großartige Spiele, Erlebnisse, die man mitnimmt im Leben. Und dementsprechend sehe ich das tatsächlich heute auch etwas entspannter und muss nicht immer die erste Geige spielen, denn ich kann auch tatsächlich gönnen und gönne auch Kolleginnen und Kollegen dann ein Finalspiel, ja, und alles ist gut. Dementsprechend bin ich so happy, wie es gerade ist.
Ja, klare Kante, super.
Ja gut, dann kannst du es auch ganz entspannt einfach vorm Fernseher betrachten, ne? Muss man ja auch
positiv sehen. Ja, und oder mir fällt ein, ich habe Angie Kerbers ersten Grand Slam Sieg kommentiert, damals für Eurosport vor Ort in Melbourne. Das nimmt mir ja als Erlebnis gar keiner mehr. Also Angie wird sich immer an ihren ersten Grand Slam Sieg erinnern in Melbourne, damals dieses dramatische Dreisatz-Spiel gegen Serena. Ich werde das niemals vergessen, dieses unfassbare Match von ihr. Und das ist ein riesengroßes Highlight und das nimmt mir zum Beispiel keiner mehr und dementsprechend ist alles fein, wie es ist und sollte das eintreten, dass es auch im Fußball nochmal ein anderer Wettbewerb ist als die Europa League oder die Europa Conference League, umso besser, aber auch da Europa Conference League, vergangene Saison mit der Roma gegen Feyenoord Rotterdam. Wir hatten eine großartige Zeit in Tirana. Ich war noch nie in Tirana. Es war eine super Stimmung. Die Roma feiert ihren ersten internationalen Titel seit ich weiß nicht wann. Auch das ist doch ein schönes Erlebnis. Also dementsprechend, ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, es ist einfach ein großes, großes Privileg, über Sport sich zu unterhalten und über Sport zu berichten. Ich kenne viele, viele andere Berufe, die weitaus mehr Verantwortung in sich tragen und die weitaus noch mehr Investment bedürfen, die als unser Job tatsächlich. Ja, und ich möchte nicht unseren Job damit kleinreden, aber ich glaube, es gibt andere Berufszweige, die deutlich heftiger sind als unsere, und dementsprechend sollte man da, also für meinen Fall kann ich nur sagen, den Ball flach halten. Aber klar habe ich ehrgeizige Ziele und bin ehrgeizig und möchte natürlich auch weiterhin logischerweise zu hoffentlich zu den richtig guten Kommentatoren zählen. Ist ja gar keine Frage. Dafür macht man ja seinen Beruf.
Absolut, ja. Ja, du hast es angesprochen, Sportliches, wir wollen über Sportliches reden. Da wollen wir natürlich jetzt wenige Stunden vor dem Anstoß auch nochmal gezielt auf die deutsche Nationalmannschaft schauen. Würdest du mir zustimmen, dass es ja schon selten so schwierig war, ein Leistungsvermögen einer deutschen Nationalmannschaft vor einer WM, schwer war einfach einzuschätzen, wie die Mannschaft jetzt ins Rennen geht?
Nee, würde ich nicht, weil wir tatsächlich noch keine volle Saison hinter uns haben, sondern alle stehen soweit komplett im Saft. Es ist, finde ich, immer schwieriger zu urteilen, wie sind denn alle drauf nach einer langen Saison? Also wenn schon 34 Spieltage vorbei sind, wenn die europäischen Wettbewerbe vorbei sind, ja, die wie weit dann auch in diesen deutschen Mannschaften gekommen sind, eine lange Saison zehrt, glaube ich, noch mehr an Kräften als, sagen wir mal jetzt, wir hatten, glaube ich, 15 Spieltage. Natürlich war der Kalender super eng, ist ja keine Frage. Aber wir hatten ja auch eine Sommerpause, als ein bisschen Urlaub da vorhanden war. Dementsprechend sind alle, die nominiert sind, bis auf ein paar Ausnahmen natürlich, weil sie Verletzungen haben, eigentlich voll im Saft, also voll im Rhythmus. Dementsprechend ist die Pflichtspielanzahl von allen noch relativ wirklich überschaubar. Deswegen kann man schon Leistungsstände, finde ich, besser beurteilen als nach einer ganz langen Saison, nach kurzem Urlaub und dann an der Vorbereitungsphase. Das finde ich jetzt schon anders als sonst.
Okay, ja, gebe ich dir recht. Aber man muss ja sagen, du warst ja im Oman, da haben wir ja schon drüber gesprochen, hast dementsprechend ja auch das Vorbereitungsspiel verfolgt. Ja, man sagt ja so ein bisschen im Nachgang, ein müdes 1:0. Welche Aussagekraft hatte das Spiel für dich?
Fast gar keine. Mir war das schon klar, dass Hansi Flick natürlich so ein bisschen noch experimentieren wird. Ich habe da, also es war auch an dem Tag, an dem Mittwoch tatsächlich super schwül, anders als in den Tagen zuvor, am Dienstag, am Montag. Es war echt warm, aber das war es in den Tagen vorher auch, aber die Luftfeuchtigkeit war enorm hoch. Damit haben sie, sagen wir mal jetzt in Katar, gar keine so großen Probleme, denn die Stadien sind ja runtergekühlt, auch Wahnsinn übrigens, also Stichwort Energie und Klima und so weiter. Dass das dann ein bisschen schwieriger fällt, so ein Spiel nach einer gerade vonstattengegangenen Anreise zu bestreiten gegen den Oman, das war uns allen irgendwie klar. Also vom Leistungsstand her hat mich das jetzt nicht groß überrascht. Was aber hätte noch ein bisschen besser laufen können, wäre, wenn du weißt, dass es vielleicht klimatisch, temperaturmäßig etwas schwieriger sein könnte, wenigstens in Phasen anzuziehen, ne, das Tempo anzuziehen. Ich glaube, dann hätte man gerade aufgrund der eigenen individuellen Qualität sicherlich ein etwas besseres Spiel noch gebracht. Aber ich möchte solche Testspiele tatsächlich, auch wenn es natürlich Schwächen auch hier wieder und da offenbart hat, wie Abwehrverhalten etc., immer nicht so, auch da nicht so überbewerten, weil ich kann mich an Testspiele vor Europameisterschaften, Weltmeisterschaften erinnern, der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, also das war ja das war ja ein Desaster tatsächlich. Und jeder hat sich hier die großen Sorgen gemacht und plötzlich kam man bis ins Halbfinale oder wurde plötzlich mal Weltmeister. Also wurde, ich glaube, Dritter bei der eigenen WM 2006. Ich glaube, im Vorfeld, ich weiß nicht, glaube ich, da war es im Februar, März oder so, da gab es richtig auf die Mütze, ich meine sogar gegen Italien. Und jeder dachte, um Himmels Willen, was wird das da mit Jürgen Klinsmann bei der WM? Und dann hatten wir dieses Sommermärchen. Also auch da nicht so hochhängen. Jetzt gucken wir einfach mal, was gleich passiert gegen Japan. Klar macht man sich sportlich hier und da ein paar Sorgen. Aber ich glaube, wenn man gestern die Argentiner gesehen hat, die eigentlich als Favoriten, Mitfavoriten reingegangen sind in dieses Turnier, dass die verlieren gegen Saudi-Arabien, damit hat ja auch gar keiner gerechnet. Mal gucken, was passiert. Also nicht so hochhängen, dieses Vorbereitungs- oder quasi Testspiel gegen den Oman.
Passiert. Also wir sind da natürlich komplett bei dir, aber wir hatten, um dieses Sommermärchen nochmal aufzugreifen, 2006 auch ein Oliver Neuville und hatten ein Spiel gegen Polen mit sehr viel Spannung und einem wirklich entscheidenden Tor. Wer ist denn der Oliver Neuville bei uns, der möglicherweise dann den Schalter auch ein Stück weit mit umlegt? So war es nämlich 2006, jetzt wo wir auch noch einen Ausfall haben mit Leroy Sané.
Jetzt bin ich so ein bisschen der Klugscheißer, Sebastian. Ich glaube, das war David Odonko, der die Flanke reinbracht.
Und David Odonko genau. War ja so, ne? Aber Odonko war derjenige, der die Flanke reingeht. Der konnte ja nur laufen, genau. Das sagt man ihm nach. Aber Oliver Neuville hat aber das Tor gemacht, richtig?
Absolut. Da kann ich den Klugscheißer wieder zurückziehen. Da bist du vollkommen richtig. Das ist stimmt, ja. Odonko damals in Dortmund, will ich nicht vergessen. Ja. Das war natürlich so der Impulsgeber. Ah, schwierig. Ich glaube, so Überraschungsnominierungen waren vielleicht hinten raus keine Überraschung mehr. So Niklas Füllkrug, ne, der auch sehr viel Präsenz gezeigt hat da gegen den Oman, oder Youssoufa Moukoko, die beiden, die da nominiert worden sind, weil natürlich auch Timo Werner verletzt fehlt. Vielleicht ist es einer von den beiden. Oder vielleicht, ja, die fallen mir natürlich als Erster so ein. Wir haben einen Jamal Musiala, der eine überragende Saison spielt. Der auch gerade raus ist aus der Pubertät. Also ne, der ja schon unglaubliche Leistungen bringt beim FC Bayern und auch international. Vielleicht sind das einfach so unsere ja Kandidaten, die Spiele drehen können, entscheiden können, bestimmen können.
Und also von Konferenzen auch entertainig gestalten können. Ich sag nur Tiki-Taka gegenüber Süle.
Ja. Ja, gucken wir mal. Ich weiß es echt nicht. Also es ist ja so schwierig zu prognostizieren, weißt du? Also ich bin erstmal von Grund auf immer Optimist und es ist ja auch Sport, es ist Tagesform, man vergisst ja immer so schnell, weil ja heutzutage alles so ins Kleinste analysiert wird, im Vorfeld, während des Spiels, im Nachgang, was heutzutage dazugehört, aber wir bewegen uns ja immer noch im Sport und manchmal stehst du morgens auf und weißt, fühle ich mich nicht so gut. Das ist ja auch das Schöne immer am Sport, dass egal in welcher Sportart es immer Überraschungen geben kann, wenn man sie vielleicht gerade nicht so vermutet. Hoffen wir mal, dass wir jetzt keine so schlechte Überraschung erleben gegen Japan oder generell während dieser Fußball-Weltmeisterschaft, sportlich gesehen. Von dem her gucken wir einfach mal, wie sich die Nationalmannschaft präsentieren wird.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Gehen natürlich positiv in die Sache. Vielleicht nochmal zum Hansi Flick, weil er ja auch eben aufkam. War es jetzt doch relativ nah dran, auch im Oman an der Mannschaft. Welchen Eindruck macht Hansi Flick auf dich? Denkst du, er hat den Laden im Griff?
Ja, den Laden hat er im Griff, wenngleich er schon sehr angespannt wirkte. Das muss ich schon sagen. Wir haben ja normalerweise im Vorfeld am Tag des Spiels eigentlich immer so telefonisch im Kontakt und sprechen so ein bisschen über das Spiel. An diesem Mittwoch im Oman hat er sich entschuldigen lassen, weil er noch Gespräche mit einzelnen Spielern führen wollte, etc. Und da habe ich mir schon gedacht, der ist schon echt angespannt, weil jetzt weiß er natürlich auch, Abflug Frankfurt in den Oman, dann nach Katar, jetzt beginnt sein erstes großes Turnier als Chefcoach, als Bundestrainer. Und eben nicht als Assistent, wie damals unter Yogi. Da merkt man natürlich schon, dass bei ihm sicherlich auch Druck vorhanden ist. Auch wenn er das Geschäft kennt, auch den Sport kennt. Immer, er war beim FC Bayern Cheftrainer, nicht so unerfolgreich. aber jetzt Bundestrainer zu sein, seine erste WM zu spielen, da habe ich schon echt Anspannung gemerkt tatsächlich. Ja, also das kann er auch nicht so abschütteln. Ich meine, dafür ist er auch Mensch. Und da weiß er schon, was er für eine Verantwortung zu tragen hat.
Klar, und ist wahrscheinlich ordentlich mit der Belastungssteuerung, das ist ja auch so ein Stichwort, beschäftigt, die ja nicht so einfach ist unter diesen klimatischen Bedingungen, wie sie da in Katar herrschen. Stichwort Belastungssteuerung, wir wollen gerne auch nochmal auf die Belastungssteuerung von Marco Hagemann gucken und das vor dem Hintergrund, dass du ja schon mehr als 20 Jahre, du hast das auch angesprochen, als Redakteur oder vor mehr als 20 Jahren als Redakteur beim deutschen Sportfernsehen gestartet bist. Heute ist das Sport 1 und du hast also angefangen mit einer, ja, man kann sagen, sportjournalistischen Karriere, hast aber auch selber, und darauf wollen wir ein bisschen zu sprechen kommen, auch Sport getrieben. Du hast in der Bezirksliga, wenn ich es richtig weiß, Tennis gespielt, was ja auch ein Steckenpferd von dir ist in Sachen Kommentar, und in der Landesliga Fußball. Wie wichtig waren die Erfahrungen, die du da gesammelt hast, beziehungsweise war es vielleicht sogar mal ein Plan, auch ein bisschen mehr und noch ein bisschen höher zu spielen, oder war das eigentlich eher auszuschließen?
Um Gottes Willen, also Landesliga, ich habe da ein bisschen mittrainiert, ja, und durfte mal reinschnuppern, aber zu mehr hat es da auch nicht gereicht. Ich glaube, da war das Talent ganz schnell limitiert und musste mir auch selbst früh eingestehen, ja, das wird nicht reichen, mach lieber Stadionsprecher bei deinem Heimatverein, beim VfB, oder spiel lieber dann doch in der zweiten Mannschaft. Beim Tennis war es so, ich habe da, das sind ja meine beiden Sportarten einfach gewesen, die ich parallel betrieben habe. Heute deutlich mehr Tennis. Also hier in München versuche ich immer so, ja, wenn es irgendwie zeitlich geht, 2 bis 3 Mal zu spielen in der Woche. Auch so mit Tennisprofis wie Matthias Bachinger zum Beispiel oder mit Christopher Karz, mit denen ich da ab und zu mal spiele. Das macht mir ganz, ganz große Freude. Aber damals war es wirklich so, ich wusste tatsächlich irgendwann mal, für mehr wird es echt nicht gehen. Vielleicht war ich auch einfach auch nicht so talentiert genug. Aber mir hat einfach Spaß gemacht. Und das war das alles Entscheidende. Und ich habe auch eine Jugendmannschaft trainiert, was auch eine ganz große Freude war. So C-Jugend damals, 10- bis 12-Jährige, das war echt eine tolle Erfahrung. Aber wichtig war es, glaube ich, so im Nachhinein auch jetzt für mich, für die berufliche Karriere, dass ich diese beiden Sportarten einfach ausübe. Und auch weiß, wie es irgendwie so ein bisschen funktioniert. Nicht auf Profi-Ebene, aber so ein Gefühl einfach dafür zu bekommen haben. Und das war schon mitentscheidend dafür, dass ich mich einfach für diese Sportarten komplett interessiert habe. Wie für viele andere, aber vielleicht für die beiden sehr extrem halt.
Ja, genau darauf wollte ich auch kommen, dass es einfach auch ein Element ist, dass man, ja, man muss es, wie du sagst, fühlen und erfahren. Ich merke das immer bei Olivia, immer wenn wir einen Gast aus dem Handball haben, dann blüht sie quasi auf. Das liegt sicherlich daran, dass sie eben heute selber noch Handball spielt. Und ich denke, sonst dass nicht, diese auch sonst auch, aber beim Handball besonders. Und am Ende ist es aber für uns auch schön zu hören, dass es bei dir eben auch so war, dass letztlich diese praktische Erfahrung dann auch ein Stück weit ja das Gefühl für die eigene Arbeit mittlerweile ein Stück weit gestärkt hat.
Sehr ja, schön. Total. Also wobei ich natürlich auch sagen muss, wenn ich meine Kollegen so sehe, die Skispringen zum Beispiel kommentieren oder so, da kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass alle schon mal Ski gesprungen sind, ne? Von einer Riesenschanze wie in Oslo oder so. Ja. Das kann man jetzt natürlich nicht erwarten, aber so Ballsportarten, in Anführungsstrichen, wie Basketball, Handball, Volleyball, Tennis, Fußball, ich finde, die sollte man schon selbst mal irgendwann mal probiert haben, bevor man auch darüber berichtet. Also jetzt nur sich alles anzulesen, weiß ich nicht. Also ob das der richtige Weg ist, so ein bisschen mehr Gefühl sollte man dafür schon bringen. Und ich weiß noch eine schöne Geschichte, wenn wir die Zeit haben. Wir haben mal so ein Charity-Spiel gehabt und Ralf Gunesch, der ja viele Zweitligaspiele bestritten hat, auch Erstligaspiele mit St. Pauli unter anderem. Wir spielen in einer Mannschaft und ich war irgendwie so Richtung 16er auf der Außenposition unterwegs. Und dann spielte ich den Ball nach hinten und der hat mich so angepfiffen. Und hat dann gesagt, du bist doch schon fast im Strafraum. Ja, warum spielst du jetzt nochmal hinten rum, flankt das Ding da rein und gut ist. Daran hat man auch wieder erkannt, dass das Talent echt limitiert war. Vielleicht auch in puncto Spielübersicht oder Zielstrebigkeit. Und hat dann gemerkt, ja, okay, ja, du warst Leistungssportler, du warst Profi, okay, ich vertraue dir da mal. Deswegen lerne ich ja unglaublich gerne von von Steffen, von Ralle habe ich sehr viel gelernt, von Matthias Sammer während meiner Eurosportzeit, als wir Bundesliga übertragen haben, wie sie nochmal einen anderen Blick haben auf das Spiel. Das sauge ich auf wie ein Schwamm. Wir tauschen uns da so detailliert aus und finde es großartig, mit solchen Persönlichkeiten, gerade natürlich mit Steffen, sind wir auch noch befreundet, der alles erreicht hat in seinem Leben, der sich alles hart erarbeitet hat, mich da so auszutauschen und viel zu lernen, um das dann so draufzupacken auf meine sehr beschauliche Erfahrung als Amateursportler.
Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich setze noch eine kleine Anekdote oben drauf, wo du Steffen sagst, ich durfte mal ein Hallenfußballturnier bestreiten, wo ich mit oder gegen Steffen Simon gespielt habe. Und ich habe ihn von hinten so erwischt, dass wahrscheinlich, wenn ich nicht ein bisschen Glück gehabt hätte, irgendwas durchgerissen worden wäre. Und ich wurde dann von ihm massiv attackiert. Er wird demnächst in diesem Podcast sein und ich werde mich auch dann noch entschuldigen, weil ich glaube, es war allein meine Schuld. Also insofern kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja, das sind dann so die unbeholfenen, ne, Zweikämpfe, ja, die man führt.
Absolut. Und mit ein bisschen Abstand erkennt man das dann auch, dass das auf jeden Fall dann nicht Talent war. Ja. Ich möchte gerne bei dem Stichwort Karriere aber trotzdem noch eine Frage loswerden, die jetzt gar nicht unbedingt nur mit dem Sportjournalismus zu tun hat. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendetwas, was du erreichen möchtest? Also wir haben ja vorhin schon das Thema WM-EM-Finale gehabt. Klar, das kann es auch sein, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwas anderes. Magst du uns das verraten, ob es da irgendeinen Traum gibt?
Ach, was heißt ein Traum? Also ich darf ja meinen Traum leben. Und das ist ja ein unglaubliches Privileg. Ich darf reisen, ich darf in Fußballstadien, in Tennisstadien, Tennishallen fahren, mit dem Zug, mit dem Auto fliegen, whatever. Ich darf mir Städte angucken, die vielleicht nicht gerade so auf der Bucketliste stehen. Mhm. Ob das damals in Tiflis oder Baku oder du kommst nach Dublin, jetzt Oman. Wir haben ja sicherlich noch so viele spannende Ziele vor uns, die vor uns liegen. Mit Champions League, mit Europa League. Ich darf jetzt nach Neapel im März zur Champions League gegen Eintracht Frankfurt. In Neapel war ich auch noch nie. Man lebt den Traum tatsächlich. Und mein Traum ist das, dass ich diesen Beruf mit so viel Leidenschaft, Passion, Spaß so lange ausführen kann, bis ich jemand sage, ach, jetzt tue ich mich schwer, so in der Vorbereitung. Es gab mal einen wunderbaren Satz von Marcel Reif, den ich vor kurzem erst im Flugzeug getroffen habe, auf einer Rückreise.
War auch schon unser Gast hier.
Genau. Ja, großartig. Ich, einer meiner, sicherlich auch, weil er sprachlich unglaublich ist, auf der Rückreise von Berlin, da haben wir uns dann eine Stunde im Flieger unterhalten, weil wir uns sehr schätzen. Ich schätze ihn natürlich noch mehr als er mich möglicherweise, weiß ich nicht. Das war ein tolles Gespräch und er sagte damals in der WDR-Sendung Zimmerfrei, mit Sabine, wie hieß sie, mit Christiansen, Christine Westermann, so heißt sie. Christine Westermann und Götz Alsmann. Da sagte er genau auf die Frage, wann er denn aufhöre, dann sagte er, naja, wenn ich in der Vorbereitung mir eine Frage in den Kopf kommt und ich merke, ich gehe dieser Frage nicht mehr hinterher und recherchiere sie nicht zu Ende, dann höre ich auf. Und das war so ein prägender Moment für mich, dass ich gesagt habe, für mich, er hat komplett recht. Also wenn ich dann in dem Moment die Vorbereitung auf das Fußballspiel, auf das Tennismatch, egal, nicht mehr zu Ende mache und mir diese Frage, die sich gerade auftut, nicht mehr beantworte, dann sollte ich mir Gedanken darüber machen, vielleicht etwas anderes zu tun. Und das fand ich echt ein schöner Satz, ein sehr prägender Satz. Und das ist immer mein Traum, das so lange irgendwie zu machen, bis ich sage, so jetzt ist echt, sind andere dran und ich habe wirklich genug davon und ich werde jetzt ein bisschen ruhiger und mache vielleicht was anderes. Das sollte aber noch ein bisschen dauern. Also erst bin ich ja 46 geworden.
Darf
also
ich gerade sagen.
Hat noch Zeit.
Hat noch ein bisschen Zeit.
Trotzdem aber sehr schön.
Es klingt danach, als hättest du alles richtig gemacht.
Ja.
Sucht ihr noch jemanden oder? Nein, Spaß.
Bitte?
Ob ihr noch jemanden sucht. Also ich meine, das Reisen, Sport, das klingt einfach gut.
Ich nehme dich mit, Olivia. Ich nehme dich einfach mal mit. So als persönliche Assistentin oder so vielleicht.
Du bist direkt im Podcast befördert worden, Sebastian. Hast du das gehört?
So.
Ich suche mir eine neue Kommentatorin und Podcasterin und dann geht das los. Ihr macht das schon. Ich halte mich mal zurück. Wir haben nämlich noch ein Spiel vorbereitet, glaube ich.
Ja.
Also, ja. Einfach schön, ich würde sagen, das ist einfach schön, einfach diesen Beruf auszuüben. Und nochmal, wir reden über Fußball, über Sport, und das ist bei aller öffentlichen Wichtigkeit sollte man es immer noch einschätzen. Und es ist ein Traum nochmal, den man machen darf und seit vielen, vielen Jahren erleben darf. Dementsprechend ist jedes Spiel, jedes Match, jeder Auftrag, den man da so bekommt, das kann man dann und darf man dann glücklich sein, tatsächlich. Auch wenn es schwieriger geworden ist in dieser ganzen verrückten Medienlandschaft.
Absolut. Ja, Marco, wir wollen natürlich jetzt abschließend oder fast abschließend noch das Entweder-Oder-Spiel mit dir spielen. Das kennen unsere ZuhörerInnen tatsächlich auch schon. Wir haben auch diesmal drei Fragen für dich. Fangen wir mal mit der ersten an. Das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City, also ich habe heute Sprachstörung, kommentieren oder mit dem BVB-Team in der Kabine die Meisterschaft feiern?
Mit dem BVB-Team die Meisterschaft in der Kabine feiern.
Das hatte der Sebastian tatsächlich vorab schon
prognostiziert,
genau. Dann die zweite Frage, ZDF oder Pay-TV?
Das ist eine sehr fiese Frage tatsächlich.
Du hast ja gesagt, du machst noch ein bisschen.
Ich mache noch ein bisschen, weil ich auch viele Kolleginnen und Kollegen vom ZDF auch kenne. Bela Reti letztens noch getroffen am Flughafen. Das ist so schwer. Im Grunde genommen ist mir das tatsächlich egal, denn ich kann da echt nicht Ja oder Nein oder entweder oder sagen, weil egal wo ich ja war, und ich bin ja bei vielen Sendern immer sehr lange gewesen und bin ja auch schon sehr lange bei Sendern. Wenn ich jetzt an RTL denke, 8 Jahre, ich war bei Sky 10 Jahre, Eurosport 10 Jahre, The Zone 6 Jahre jetzt insgesamt schon. Also ich bin ja auch immer sehr loyal gegenüber den Sendern, und wir sprachen schon über Rechte, die auch mal dann vom Free ins Pay oder vielleicht auch mal zurückgewandert sind. Dementsprechend kann ich das gar nicht so beantworten, denn ich habe bei allen Stationen bislang so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, von ganz oben bis zum, bis zur Kabelhilfe, zum Catering, die ich gar nicht missen möchte. Dementsprechend würde ich das gerne senderunabhängig machen und bewerten, weil ich mich überall bislang sehr wohl gefühlt habe und aktuell sehr wohl fühle.
Also ich verstehe und höre daraus, nichts ist unmöglich, sehr diplomatisch gesagt.
Ja, aber das liegt ja auch dann, also PayTV, gut, da bin ich ja noch, ZDF liegt ja am ZDF, mal zu fragen.
Ja, absolut.
Na, dann machen wir jetzt abschließend noch ein, schließen wir das Ganze mit einer, sage ich mal, leichteren Frage ab. Sonne und Strand oder Berge und Brotzeit?
Ja, das ist auch keine leichte Frage, wenn ich das mal so sagen darf, Olivia. Das ist auch irgendwie nicht so ganz, das ist auch tricky, muss ich sagen. Ich mag beides. Ich würde sagen, so einen leichten Vorteil hat dann doch Sonne und Strand inzwischen, weil ich es dann doch auch mal ganz gerne mag, auch wenn ich leidenschaftlicher Skifahrer bin und auch nicht ganz so weit ja von den Bergen wohne. Ab und zu geht es natürlich dann in die Berge, aber ich habe auch mittlerweile festgestellt, wenn hier Winter ist, dann mal sich in die Sonne zu begeben. Ich habe dann gemerkt, dass ich, auch wenn es halt nur vielleicht so 10 Tage sind oder so, meine Batterien, mein Akku viel schneller auflade, als wenn ich in unserem Sommer auch in die Sonne fliege oder fahre, was auch immer. Da habe ich dann immer so das Gefühl, ich könnte eigentlich jetzt noch mal eine Woche gebrauchen, weil so ganz ausgeruht und regeneriert bin ich jetzt nicht. Dementsprechend würde ich möglicherweise mittlerweile so mit einem kleinen Vorsprung Sonne und Strand den Vorteil geben.
Sehr gut. Das akzeptiere ich als Antwort.
Sehr danke. Schön.
Vielen Dank für dein...
Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, eins möchte ich Ihnen nicht vorenthalten in der Vorbereitung auf diese Sendung sind uns natürlich auch ein paar Zitate und Aussagen von Marco Hagemann über den Weg gelaufen. Außerdem hat er auch mal den Beruf des Kommentators kommentiert und dabei auch gesagt, dass sich selber nicht so wichtig nehmen sollte und dass für ihn auch vor allen Dingen im Mittelpunkt steht, dass das Fußballspiel kommentiert wird. Außerdem sollte ein Kommentator Wert auf Emotionen, Sprachwitz und Objektivität legen. Das hat er gesagt und ich denke, die letzten 50, 60 Minuten waren ein Beleg dafür. Wir können das bestätigen, lieber Marco. Das hat bis hierhin sehr viel Spaß gemacht. Drei Fragen habe ich aber trotzdem noch und möchte dich fragen, wie sehr vermisst du eigentlich jetzt gerade auch bei der WM deinen Freund Steffen Freund?
Ich vermisse Steffen immer. Steffen arbeitet ja gerade während der WM für Servus TV als Experte an der Seite von Jan-Arge Fjørtoft. Die beiden, die das großartig machen in Österreich, werden da geliebt von den Österreichern, wie ich so höre. Ja klar, es ist immer eine Freude, wenn wir uns sehen, wenn wir telefonieren, weil er so ein ganz feiner Kerl ist, so ein bodenständig gebliebener ist, der für den Sport total brennt, der ihm natürlich auch so viel ermöglicht hat, so viel geschenkt hat, auch wenn er sich das ja auch alles wirklich auch hart erarbeitet hat, ist jetzt auch kein geborener Lionel Messi gewesen, sondern wirklich ein arbeitender Sechser. Dementsprechend, das ist immer toll und nicht umsonst. Und ich bin da so dankbar drüber. Ich habe ihm früher selber zugejubelt. Im Dortmunder Stadion, als er die 4 trug und mittlerweile darf ich ihn, es hört sich immer so komisch an, weil er Freund mit Nachnamen heißt, aber darf ich ihn als meinen Freund betiteln und wir pflegen unsere Freundschaft sehr intensiv, kennen seine Familie sehr gut und ich mag viele andere Experten auch, finde sie auch großartig, könnte jetzt viele Namen sagen, aber natürlich hat Steffen etwas ganz Besonderes an sich und ich glaube, dass wir, ich weiß auch, dass wir in den vergangenen Jahren auch was Besonderes entwickelt haben.
Ja, das werden wir sicher die Eintracht-Fans vor allen Dingen bestätigen können, die euch ja, glaube ich, so richtig als Marke lieben gelernt haben. Ich selber habe da auch viele Spiele mitverfolgen können und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nun ist es so, dass in unserer nächsten Folge, das wissen wir heute schon, Norbert Dickel zu Gast sein wird. Wir wissen ja jetzt, dass du bekennender BVB-Fan bist. Hast du eine Nachricht für ihn?
Nobby, wenn ich mal in Dortmund bin und wir uns über den Weg laufen, dann da, und das tun wir dann auch meistens, fallen wir uns in den Arm, weil wir uns ja auch schon so lange kennen und total mögen. Nobby, ich sage es einfach mal sozusagen als würdige Anrede. Genieß jetzt hier diesen Podcast, weil er unglaublich viel Spaß macht. Ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Ich weiß, wann nehmt ihr den Podcast auf? Wisst ihr das schon? Nächste Woche?
Ja, der wird ganz frisch aufgenommen und wird dann am Freitag ausgestrahlt, also schon übermorgen. Und Nobby weilt, das darf ich dir auch verraten, in Asien, weil nämlich der BVB sich dort vorbereitet und drei Testspiele, also drei Freundschaftsspiele bestreitet.
Ach ja, genau, das stimmt, die sind ja in Asien gerade, genau. Ich weiß, dass Nobby, jetzt muss ich lügen, ich glaube dann nach eurem Podcast, ich glaube in der kommenden Woche Geburtstag hat. Lieber Nobby, du wirst von mir hören. Und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen und ja, bleib so, wie du bist und es ist immer ja eine ganz, ganz große Freude, wenn wir uns sehen und uns austauschen. Du bist einfach ein ganz feiner und schön, dich so auch mal ein bisschen privat kennengelernt zu haben. Und damals habe ich dir zugejubelt, als du uns zum Pokalsieg geschossen hast. Lang, lang ist her, aber unvergessen und unvergessen sind auch unsere Begegnungen.
Super, das wird ankommen bei dem Mann mit 5er Golf-Handicap auf jeden Fall. Ja, bleibt eigentlich nur noch meine letzte Frage und das ist eigentlich eine ganz triviale. Lieber Marco, wer wird eigentlich Weltmeister jetzt, wo Argentinien 1-2 gegen die Arabischen Emirate verloren hat?
Ich habe so fast gedacht, dass die Frage natürlich noch kommen muss. Mann ey, hätten wir Glaskugeln, ne? Das wäre so schön. Also ich hab tatsächlich die Südamerikaner, da muss ich noch einen Satz loswerden, da wir mal sagen, wir haben eine Winter-WM und so, ist ja echt doof. In der südlichen Hemisphäre freuen sich gerade alle, die bei der WM mit dabei sind, die Nationalmannschaften und die Menschen, die zu Hause geblieben sind, dass sie erstmals eine Sommer-WM haben. Australien, schöne Grüße, ne? Und Südamerika, schöne Grüße, die das echt gerade genießen können. Ja. Ich glaube trotzdem noch an die Südamerikaner. Und ich glaube da sehr an die Brasilianer, weil sie echt einen starken Eindruck hinterlassen haben. So generell, was ich so bislang in den vergangenen Monaten miterlebt habe. weil sie echt einen starken Kader haben. Also ich würde, obwohl ich der schlechteste Tipper auf dieser Welt bin, deswegen spiele ich auch kein Lotto oder nur ganz selten und muss dann wieder feststellen, lasst einfach die Finger davon. Auch in Tippspielen bin ich ganz weit hinten immer zu finden. Jetzt tippe ich trotzdem und sage Brasilien.
Alles klar. Das war doch ein klares Schlusswort. Vielen Dank, lieber Marco Hagemann, dass du dir die Zeit genommen hast. Gute Stunde haben wir jetzt geplaudert. Wir hätten jetzt natürlich noch weitersprechen können, aber irgendwann muss man auch einen Punkt setzen. Das hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank und wir wünschen dir jetzt alles Gute bei deiner anstehenden Aufgabe, bei den Spielen, die jetzt noch anstehen und ja, freuen uns auf ein persönliches Wiedersehen und dann werden wir weitere Fragen stellen. Herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, euch beiden, Olivia, Sebastian, alles, alles Gute weiterhin. Und alle sollten sich diesen Podcast anhören, würde ich sagen. Das ist schon ein Muss, finde ich. Das ist ein Muss.
Absolut. Ja, Marco, auch von meiner Seite. Ich kann mich Sebastian nur anschließen. Es hat großen Spaß gemacht, viel gelacht. Und ja, für deine Aufgabe wünsche ich dir alles, alles Gute. Und ich hoffe, man sieht sich mal live und in Farbe.
Das wäre schön. Vielen, vielen Dank, Olivia.
Bis bald. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.